Lenny.
Senior.
Das war sehr hauchig.
Entschuldigung, ich bin so beleidigt. Ja.
So hauchig habe ich meinen Namen noch nie gehört. Hast du schon deinen Trenchcoat ausgepackt?
Ich habe mein Trenchcoat ist eingepackt.
Boah, stark, weil wir sind ab nächster Woche, also wir nehmen das jetzt hier im Vorfeld auf und reden dann heute in diesem Podcast über das BFI, das Filmfestival in London. Und ich wollte einfach mal fragen, ob du dich jetzt schon drauf freust. Was sind so deine Erwartungen? Denkst du, wir werden da im Regen das romantisieren und da langlaufen mit unserer Pfeife und unserem Peaky Blinders Hut? Oder ja, wie wird es?
Nee, da wird einfach die Vape gehittet statt
da sehe
die
ich
Pfeife.
Wir sind natürlich auch Gen Z. Da
richtig, genau. Aber nein. Vapen ist nicht cool. Das ist so ein richtiger Boomer-Kommentar.
Kommt so wirklich so eine Zensur von Funk dann. Die sind ja immer noch öffentlich-rechtlich.
Das stimmt. Ich habe Bock. Ich habe wahnsinnig Bock. Also ich habe vor allem Bock auf London. Ich war schon lange nicht mehr da. Und in mir schlägt ein britisches Herz.
Oh.
Ja.
Nein,
aber ich find das toll. Weißt du, ich hasse ja Hitze. Und in Großbritannien weißt du halt einfach, du wirst keine Hitze bekommen.
Das stimmt.
Und das ist toll.
Die Sonne ist nur so 5 Tage im Jahr draußen. Richtig. Wäre auch ein perfekter Ort für so die Cullens zum Wohnen von Twilight, weil die glitzern ja in der Sonne und so. Für alle, die es nicht.
Und die wollen nicht gerne in der Sonne glitzern.
Nee, wer will das schon? Wir werden auch nicht in der Sonne glitzern, sondern im Regen strahlen.
Mhm.
Und,
ach, das hast du schön gesagt.
Danke, danke. Und ja, was gucken wir uns alles an? Ich glaube, also wir wissen noch nicht genau, welche Filme wir alles mitnehmen können, weil wir müssen halt die Tickets dann noch buchen und so weiter. Aber es gibt ganz viele coole Filme, die starten. Ich freue mich am meisten auf Frankenstein von Guillermo del Toro. Mhm. Den werden wir hoffentlich sehen. Fingers crossed.
Und hoffentlich auch Jacob Elordi.
Ja, das ist so krass. Hast du im Trailer, habe ich ihn wirklich nicht wiedererkannt.
Same. Aber es ist ja auch so krass, weil er wird ja auch so, den Film konnte man ja auch schon so sehen, gewisse Leute, gewisse Pressemenschen. Und da wird überall im Konsens gesagt, ja, der gute Jacob, der ist es.
Der ist es.
Nein, also, es wird schon gesagt, dass er, glaube ich, so gute Chancen hat bei den Oscars. Und ich würde es ihm auch mal gönnen. Weißt du, ich finde auch mal wirklich so, er muss nicht immer als der Hot Guy gecastet werden. Ich finde auch, entstell dich mal lieber. So.
Er hat doch irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass er nicht Filme machen würde, die irgendwie, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber irgendwas von wegen, er will so Avantgarde-Filme machen oder keine Filme, die er selber nicht gucken würde oder sowas.
Stimmt.
Und dann waren alle so, Bruder, du hast halt so The Kissing Booth für Netflix gemacht irgendwie. Und das war dann dein Durchstart. Also jetzt nochmal halblang.
Aber das Ding ist, du checkst nicht. Kissing Booth ist Avantgarde. Das ist wirklich so die Definition davon.
Du hast recht.
Ja, nee, also ich hab auch wirklich Bock hier ne, auf Frankenstein, aber ich habe auch Bock auf Sentimental Value. Das ist ja der neue Film von Joachim Trier, der ja The Worst Person in the World gemacht hat. Und das ist so einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre. Und deswegen habe ich auch wahnsinnig Bock, den zu schauen und ein bisschen zu weinen.
Verstehe ich komplett. Vor allem Renate Reinsdorf spielt ja auch wieder mit.
Ja.
Und das ist ja auch eine deiner Lieblingsschauspieler.
Das stimmt. Oder? Ach, du kennst mich so gut.
Ja.
Und Jacob Elordi ist auch einer deiner Lieblingsschauspieler.
Ja,
ne?
Ja,
qualitativ, definitiv.
Da so definitiv schauen wir gerne an. Aber ich meine, finde, manchmal ist er sehr prätentiös, weil er steht immer mit so Büchern an so Tankstellen.
Und ist er eigentlich the origin of diesem hier?
Performative Male.
Genau, ich glaube schon.
Stimmt. Also ich finde, er ist da ein Kandidat für. Da gibt es noch mehrere, aber.
Es tut mir leid, ich muss jetzt kurz abschweifen, aber es gibt ja immer diese GQ Essential Interviews, wo so Stars so ihre 10 wichtigen Dinge auspacken, die sie so mit rumnehmen. Und wirklich gefühlt jeder Mann in diesen Interviews packt dann eine Analogkamera aus. Er packt dann natürlich so feministische Literatur aus und weiß ich nicht. Und ich bin so, Guys, so wirklich, also come on, wo ist euer Handy? So
komplett. Kennst du dieses von dem einen Succession-Darsteller, der Kendall Roy gespielt hat? Ich habe gerade seinen Namen vergessen.
Oh mein Gott, warte.
Jeremy
irgendwas? Du meinst aber jetzt hier nicht den Macaulay Culkin?
Nee, oder? Nicht ihn, sondern
Jeremy, oh mein Gott.
Ja,
ich weiß,
also er spielt auf jeden Fall Kendall.
Das regt mich so
egal,
auf.
Egal, auf jeden Fall hat er ein ganz, ganz schlimmes Essential-Video, weil er da auch maximale Prätentiosität erreicht. Es ist aber so gewollt, dass es schon fast wieder kultig ist. Und da haben auch alle gesagt, dass er so ein krasser Method-Actor ist, dass er auch sehr mit seiner Rolle verschwimmt. Und das war, ja.
Hier Jeremy Strong, der spielt ja Jeremy auch Strong, jetzt bald wieder in hier dem Springsteen-Biopic. Irgendwie so, glaube ich, ein Manager wieder so. Ich habe auch ein Gefühl, ihn kann ich nie lesen. Ich habe immer ein Gefühl, er ist nie er selbst oder er ist immer so irgendwie so eine Persona. Deswegen, ja, aber das werde ich mir definitiv nicht anschauen.
Ja, ich finde, es ist fast unterhaltsam so ein bisschen. Aber ja, ich finde auch, er macht mir ein bisschen Angst. Das sind dann immer diese extremen Method-Actor, wo ich dann auch letztens noch mal so ein Interview gesehen habe von dem Sohn von Daniel Day-Lewis, der auch darüber geredet hat, dass sein Vater dann immer nach Hause kam und noch in der Figur war und er in seiner Jugend seinen Vater eher durch die Schauspielrollen kennengelernt hat. Das finde ich sehr skurril und ich weiß auch nicht, These, ob das so gesund ist für die Beziehung.
Imagine, du kommst so dann nach Hause und dann dein Vater so, I've abandoned my boy.
Ich glaube, Trauma.
Ja, also, oh mein Gott.
Oder dein Vater ist einfach so Ed Gein.
Oh mein Gott. Einfach. Oh, ich glaube, Charlie Hunnam geht es auch gerade. Habt ihr mal geguckt, ob es Charlie Hunnam gerade gut geht?
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, alle machen sich ja über die neue Monster-Netflix-Serie lustig. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Marius hat sie ja geguckt.
Marius hat sie im letzten Podcast auch auseinandergenommen. Er war nicht wirklich begeistert. Aber ich habe auch bisher nichts Positives sonst gehört.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir das anschauen werde. Ich habe mir damals schon bei der davor, der Staffel, haben wir auch schon viel drüber diskutiert, ob man das noch darf und wie das mit True Crime ist. Und ich habe da das Gefühl gehabt, dass wir da schon zu einem guten Schluss gekommen sind, dass man es vielleicht eher lassen sollte, das so mit so Spektakel und Aufmerksamkeit zu überziehen. Am Ende des Tages ist es ja auch eine Geschichte, wo Menschen das Leben verloren haben. Ja, und ich glaube, dass, so wie ich das gehört habe, ist das nicht mit viel Feingefühl jetzt passiert bei Netflix. Großer Schocker.
Who would have thought? Ja, aber hast du noch so eine Sache, auf die du dich definitiv freust in London, was du definitiv mitnehmen möchtest, unabhängig jetzt vom Festival oder sonst irgendwas, was du definitiv in London jetzt noch machen musst?
Also geil essen gehen, hoffe ich. Mhm. Und auch, ich würde gerne, weil dieses Festival, das besteht auch aus so Galas und ich hoffe, dass wir irgendeinen Star von so 500 Meter weiter weg so sehen werden.
Das wäre so schön.
Das wäre wirklich sehr schön.
Das wäre wirklich schön.
Und bei dir?
Bei mir ist es, ich bin, also es gibt so Biscuits, die gab es mal früher von M&M's, das darf ich jetzt sagen, weil die existieren nicht mehr. Die sind so schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall sind das sind so Kekse, da ist dann so eine Karamellschicht dann noch da drin und dann noch so eine Schokoschicht drüber und da drauf sind so Mini-Smarties und so Schokolinsen drauf.
Extrem pornös.
Das ist auch extrem pornös. Die gibt es in Deutschland gar nicht mehr, aber in UK gibt es die noch irgendwie so und die werden sich einverleiben.
Oh mein Gott.
Das ist wirklich, ich glaube auch, das ist der einzige Grund, warum ich mitfahre. Also, Filmfestival ist mir so egal. Dafür wird sich
das gegeben. Ey, ich sehe das. Also, und wir beide im Hotelzimmer dann. Also wir gehen einfach nicht in Filme, nur um das dann zu essen. Hoffe ich doch. Und was wir dann jetzt letztendlich gesehen haben, das hört ihr jetzt in diesem Podcast. Bleibt dran.
Ich bin ganz gespannt, weil ich weiß es nicht, weil das sind unsere Zukunfts-Ich. Wow!
Wir überraschen uns selbst.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, herzlich willkommen aus dem Knast.
Was hast du gemacht, Danny?
Ich weiß es nicht, ich habe meine PayPal-Schulden nicht bezahlt oder so.
Mann, ich habe dir doch gesagt, du musst deine Schulden begleichen.
Ja, irgendwann
jetzt sind wir beide hier in der JVA in London, in Soho. Wir können aber währenddessen hier nicht das Tageslicht sehen, sondern die Innenräume von vielen Kinos. Wir sind auf dem London Film Festival, dem BFI Film Festival und du weißt genau, was es mit dem BFI auf sich hat. Also erzähl mal, was ist überhaupt das BFI?
BFI, das steht für British Film Institute und das ist ein Filminstitut, who would have thought. Und die vertreiben Filme tatsächlich, die sind so, engagieren sich sehr viel mit Filmen und die veranstalten einmal im Jahr auch ein Filmfestival und das ist so, man könnte es so als ein Best-of-Film-Festival bezeichnen, denn es gibt ja so diese drei großen Filmfestivals, die Berlinale, Cannes und Venedig und da feiern so ganz, ganz viele Filme auch so ihre Weltpremiere und so das BFI in London, das nimmt sich so diese Filme, die auch da gelaufen sind und zeigt sie dann praktisch nochmal alles, bevor die Filme auch so normal ins Kino kommen Und wir haben ein paar Filme davon gesehen, die in naher Zukunft erscheinen werden. Zum Beispiel, wie gesagt, auf Netflix. Und ich bin ein bisschen hyped.
Ich bin auch ein bisschen hyped. Es gab auch ein, zwei Enttäuschungen. Wir werden auch über alles reden, also alles, was so relevant ist. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Filme, die starten auch sehr spät, wenn in Deutschland, oder die sind sehr klein. Und das finde ich aber auch immer schön, weil man die sonst nicht so schnell zu Gesicht bekommen würde. Deswegen, die haben wir auch noch mitgenommen. Aber wir werden euch eher einen Überblick über so die großen Hochkaräter und die großen Namen geben. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir waren ja auch schon in dem Shop von dem BFI. Da hast du auch ein paar geile DVDs weggesnatcht. Ja, willst du die? Komm, mach hier mal einen kleinen U-Haul.
Ein Unboxing hier so. Ich habe jetzt mache ich hier, komm. Okay, gut, ich mache jetzt hier einen kleinen Haul.
Ja, let's go.
Weil ich meine, ein bisschen shoppen muss man auch. Ich habe mir unter anderem den Originalcomic von Robot Dreams gesnackt.
Slay, finde ich sehr cool. Du liebst ja den Film Robot Dreams und das ist der Comic wahrscheinlich, auf dem der Film basiert, ne?
Stimmt, das ist korrekt. Dann habe ich noch so Postkarten von Kikis kleiner Lieferservice. und dann habe ich mir, oh Gott, zwei Filme gekauft. Mhm. Einmal, ach, Hilfe, jetzt versinkt das Podcast-Mikrofon in meinem Schoß. Wendy und Lucy, das ist so einer der ersten Filme von Kelly Reichardt, die jetzt hier auch The Mastermind zeigt auf dem Filmfestival. Und ja, den habe ich mir gegönnt. Und außerdem noch Chain for Life. Das ist ein Film von dem Regisseur von Aaron Schimberg, der auch jetzt hier A Different Man gemacht hat. Der Film mit Adam Pearson und Sebastian Stan. Der letztes Jahr oder so krass für Furore gesorgt hat. Mhm. Ja.
Auch bei uns im Team. Den mögen wir auch sehr gerne. Zumindest die ihn gesehen haben. Also ich weiß noch, dass Alpa den auch richtig gut fand. Ja. Und mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen vielleicht gleich mir die DVDs mal aus.
Das gönnen wir.
Die Blu-Rays. Ja, das BFI hat einen coolen Shop, aber auf der anderen Seite haben wir nicht nur so DVDs jetzt gesnatcht, sondern auch mal Filme. Wollen wir direkt mal reinstarten?
Wir starten direkt rein. Okay. Willst du sagen, du hast, ich finde es so schön, wir haben hier, wir benutzen gerade unser eigenes Equipment, also wir benutzen unsere Handys als Kameras. Es ist so richtig schäbig, es ist nicht die normale CSB-Qualität, es tut uns leid. Wir haben von Jonas so die Mikrofone in die Hand gedrückt bekommen und er hat mir das so alles erklärt, wie es funktioniert. Deswegen schaue ich vielleicht auch immer mal so an die Seite und gucke, ob das alles noch aufnimmt. Mhm. Aber hier. Ich kann nicht bestätigen und dafür garantieren, dass es gut ist und dass Jonas sich nicht in seinem noch nicht vorhandenen Grab umdreht.
Ich hoffe nicht, dass wir noch erleben, wie Jonas sich im Grab umdreht. Ja, wir geben unser Bestes, Leute, aber Hauptsache, man kann uns hören.
Das stimmt.
Und weil wir haben viel zu sagen.
100%. Und man hört vielleicht hier und da nochmal so einen Krankenwagen oder so, weil wir haben hier so ein Fenster in unserem Hostel. Das ist so gefühlt, als ob es nicht existent wäre, weil es Schall. Der kommt durch. Ganz viel Schall.
Ja, voll. Wir haben irgendwie so ein bisschen verkackt, als wir das Hotel gebucht haben. Ja. Sind wir ehrlich, wir waren eher so, was ist nah von der Venue entfernt? Und dann weht jetzt so ein kalter Luftzug immer so in mein Gesicht, wenn ich schlafe. Oder ich höre irgendwie so Husten, so dünn sind die Wände hier.
Das stimmt. Oder mich schnarchen.
Oder dich schnarchen, aber da können natürlich die Wände nichts für.
Das stimmt. Aber bist du eigentlich so bei so Hochbetten? Ich habe mich einfach direkt hier, ich habe mir unten das Bett geschnappt. Bist du auch jemand, der oben pennt?
Ich penne immer gerne oben. Das Bett hier ist schon ziemlich, wir haben ja schon gesagt, so gefängnismäßig. Da spüre ich schon meinen Rücken. Ich habe eher das Gefühl, das ist wie so eine Strafe, hier drauf zu schlafen. Aber auf der anderen Seite hat das ja auch was von so, weißt du, so was Asketisches. Also ich fühle mich wie so ein Mönch, der einfach hier ist für die Kunst.
Oh, das ist so gut.
Und nicht für den Spaß. Mhm. Und deswegen wollen wir direkt mal reinstarten in die Kunst.
Hau rein.
Okay,
ab
alles
in die
klar.
Kunst.
Let's go. Wir haben Jay Kelly gesehen. Mhm. Das ist ein Film, der am 13. November im Kino starten wird, zumindest in Großbritannien. Von Noah Baumbach ist der Film. Den kennt man ja als den Mann von Greta Gerwig.
Was anderes hat er nie gemacht,
Was anderes hat er nie geschafft für mich. Und am 5.12. kommt der Film nämlich auch auf Netflix international. Das heißt, könnt ihr euch den Tag schon mal vormerken, weil der hat uns gut gefallen, der Film.
Ja. Mehr kann ich nicht sagen.
Ja, doch, erzähl doch mal noch mal ein bisschen mehr.
Okay.
Wieso hat dir Jay Kelly gefallen?
Jay Kelly hat mir so gut gefallen, weil ich Filme liebe. Und ich glaube, das ist so ein guter Grund, warum man sagen kann, dass einem dieser Film gefallen hat. Das ist so ein Film für Leute, die Filme lieben. Es geht um den fiktiven Schauspieler Jay Kelly, der gespielt wird von George Clooney. Und da muss man auch sagen, es passt wie die Faust aufs Auge, weil dieser Jake Kelly ist wirklich so eine fiktive Version von George Clooney auch. Und deshalb funktioniert dieser Film so gut. Und es geht darum, dass er, ja, er hat so seine besten Tage hinter sich und er schaut so auf seine Karriere zurück und ist so, ich liebe Filme, aber irgendwie ist mir diese gesamte Karriere auch zu viel gewesen. Und er versucht während all dem auch noch so die Beziehung zu seinen beiden Töchtern unter einen Hut zu bekommen und ja, mit dem Leben als Filmstar irgendwie so klarzukommen. Und darum dreht sich dieser Film. Ich möchte nicht mehr verraten. Und nebenbei geht es auch noch so darum, um sein ganze Entourage, wo auch Adam Sandler so seinen Manager spielt. Und ich finde, es ist so ein sehr, sehr lustiger und charmanter und wahnsinnig kitschiger Film. Mhm. Aber weil ich Filme liebe, liebe ich diesen Film. Und du auch, oder?
Dito, ja. Er hat mir auch sehr gefallen, obwohl ich auch sagen muss, tonal grenzt das schon manchmal an Kitsch. Aber der Film ist so sehr so herzerwärmend. Also der Film wird auch getragen von den Performances. 50% der Funktion dieses Films, also so klappt einfach wegen George Clooney, weil er einfach diese Figur so gut spielt und dass er auch ein bisschen eine Metaebene hat, weil es auch vielleicht seinem eigenen Leben ähnelt. I don't know. Es gibt am Ende so eine Sequenz, die mich wirklich auch so gebrochen hat, wo man Menschen sieht, wie sie einen Film gucken. Und ich glaube, kein Filmfan behält da trockene Augen.
100%. Aber ich finde, dieser Film ist auch so schön meta und ich glaube, er funktioniert halt auch deshalb so gut, weil George Clooney es spielt. Und ja, ich glaube, es würde wirklich mit einer anderen Person würde dieser Film nicht so gut funktionieren.
Glaube ich auch nicht. Zum Beispiel mit Bradley Cooper.
Oh.
Nein, Spaß. Ich springe jetzt hier ein bisschen in den Themen, aber ich finde, Bradley Cooper, können wir ja mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Leute, die sich mal mit Bradley beschäftigt haben, die wissen, dass er ja unbedingt einen Oscar gewinnen will. Das ist ja so sein Ding. Er hat ja mit Maestro auch mehrere Nominierungen bekommen. Es hat dann aber niemals gereicht. Und er hat jetzt auch auf diesem Festival einen Film, der an den Start geht. Also sein dritter Film als Regisseur. Und zwar Is This Thing On? Und Is This Thing On ist auch ein Film, den wir ganz cool fanden. Mhm. Was mich dann auch überrascht hat, weil ich bisher mit seinen Filmen nicht so viel anfangen konnte. Beziehungsweise auch mit so dieser Idee. Ich mag ja auch A Star Is Born mit Lady Gaga. Aber ich finde, Maestro war so, als ich mir die Synopsis schon durchgelesen habe und ich ein, zwei Bilder und Trailer gesehen habe, war ich schon so, boah, gar keine Lust, diesen Film zu schauen. Also das ist vielleicht auch was sehr Persönliches. Bei Is This Thing On hatte ich also im Vorfeld vielleicht so ein kleines, so, ja, weiß ich nicht, so ein, ach, mal gucken, wie er wird. Mhm. Und dann hat er mich auch überzeugt. Also es geht um so ein, Vater und Ehemann, der mit seiner Freundin oder mit seiner Frau gerade in so einem Scheidungsprozess ist und dann an Stand-up-Comedy machen kommt und darin so eine Passion findet und dann auch daraufhin die Ehe der beiden nochmal neu aufblüht. Und der Film hat mich sehr berührt und die Hauptrolle spielt ja Will Arnett, den kennen ja auch einige vielleicht als die Stimme von BoJack Horseman. Und ich finde, er hat das auch unfassbar gut gespielt. Ich finde, das zieht sich auch voll durch das Festival. Es gibt ganz, ganz viele Filme, die wir geschaut haben, wo das Schauspiel so krass herausragend war. Also so Ensemble-Filme, die so richtig getragen werden vom Cast. Und hier war das auch der Fall. Wie fandst du den Film?
Ich fand ihn sehr, sehr gut. Also ich hätte es auch nicht erwartet. Ich finde, es auch so ein rare Bradley Cooper W. aber ich fand es auch so sehr, sehr toll, weil Will Arnett halt, Will Arnett? Ich weiß es nie. Aber der hat es unfassbar toll gemacht. Ich liebe seine Stimme. Die ist so, so tief und oh, die macht so viel mit mir. Und ich fand es auch so ganz, ganz toll. Es spielt ja auch Amy Sedaris mit, die auch hier Princess Caroline in BoJack Horseman gespielt hat. Und das hat mich so sehr gefreut, dass die so eine kleine Reunion hier hatten. Und ansonsten ist der Film wirklich, wirklich toll. Also ich finde, der hat so viel Potenzial, so richtig Midlife-Crisis-Kitsch zu sein. Aber hat dann irgendwie dann so doch eine richtig tolle Perspektive, vor allem, weil es ja auch irgendwie dann noch so sehr viel um seine Ex-Frau geht, die gespielt wird von Laura Dern. Und die beiden so im Zusammenspiel, das ist wirklich, wirklich toll. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieser Film mich so bekommt.
Ja, die sind auch beide sehr ähnlich, deswegen dachte ich auch, wir packen sie mal zusammen. Ja, weil sie haben so eine sehr ähnliche Prämisse einfach. Es geht um so Männer, die gerade in so einer Krise sind. Man könnte es Midlife-Crisis nennen.
Bei George Clooney ist es schon mit die Mitte
late,
ist überschritten.
Delayed Midlife-Crisis, das stimmt. Aber beide könnten sich auch ein Motorrad kaufen und 100%. Dann wären vielleicht einige Probleme gelöst, aber sie gehen andere Wege. Und es geht auch viel um so die Beziehung mit ihren Kindern. Und beides sehr berührend und auch so sehr menschlich. Und ich finde, dass so Filme bringen einen so gut durch den Tag. Und sie enden beide auch mit so einer schönen Note. Und ich glaube, ja, große Empfehlung.
100%. Der kommt aber, glaube ich, erst irgendwie nächstes Jahr bei uns.
Genau, raus, ich gucke mal gerade hier auf unsere Notizen. Der kommt am 12. März 2026 raus. Also da müsst ihr noch mal ein bisschen warten.
Das ist super okay. Das kriegen wir hin.
Nächstes auf unserer Schedule haben wir Frankenstein. Frankenstein.
Der richtig gehypte neue Film von Guillermo del Toro, oder?
Ja, der ist gehypt gewesen und er ist auch, glaube ich, immer noch hyped. Wir konnten ihn schon sehen. Jacob Elordi spielt ja das Monster und sonst ist der Cast auch sehr packed. Also Oscar Isaac ist mit von der Partie, Mia Goth, genau, auch so generell ein großer Regisseur, der ja auch schon viele Fantasy-Stoffe inszeniert hat, unter anderem Pan's Labyrinth, einer meiner ultimativen Lieblingsfilme. Ich war sehr gespannt, was Frankenstein für ein Film wird. Ich muss leider sagen, dass er mich ein bisschen enttäuscht hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Mir geht's genauso. Also, ich habe mich auch wahnsinnig auf diesen Film gefreut. Ich finde auch, dieser Film macht sehr viel richtig in Hinblick so, ich gehe schon mal direkt auf die Inszenierung. Der hat sehr viele Practical Effects und auch so sehr viele Kulissen, die echt sind. Und vor allem so habe ich das so gesehen in dieser Szene, wo das Monster wirklich erschaffen wird, wo Frankenstein so einzelne Körperteile aneinander baut. Und das sind halt wirklich so alles praktische Objekte, mit denen er da arbeitet und interagiert. Und das ist so toll mit anzusehen. Und darüber ist dann wirklich so ganz, ganz schlimm künstliches Licht. Und irgendwie sind dann doch so im Hintergrund so ein paar digitale Effekte. Und ich finde, du hast so viel Potenzial mit so viel Practical Effects und das machst du dann irgendwie wieder kaputt, dadurch, dass da so richtig künstliches Licht drauf scheint. Und das hat mich dann doch irgendwie sehr gestört, weil der Film sieht über weite Strecken einfach wirklich extrem künstlich aus. Das hat mich so am meisten gestört.
Würde ich dir zustimmen. Mich auch. Also das Visuelle, da hatte ich auch ein, zwei Momente, wo der Film mich auch bekommen hat, also wo man gemerkt hat, da steckt sehr viel Arbeit drin, auch im Setdesign zum Beispiel oder im Kostümdesign. Besonders die Kostüme von Mia Goth sind mir positiv aufgefallen. Außerhalb davon finde ich aber, dass der Film so den umständlichsten Weg geht, die Geschichte zu erzählen. Also es gibt so mehrere Kapiteleinteilungen und das ist alles sehr langatmig und ich finde auch sehr erklärt, weil es gibt so ein Voice-Over, was irgendwann auch sehr, sehr nervig ist, weil es uns immer die Botschaft oder die Lesart des Films so richtig so reinprügelt, was mitunter sehr plump wirkt. Und ich kam nicht umhin, mir auch zu wünschen, dass der Film so ein klareres Konzept hätte oder irgendwie so eine klarere Stimme. Wieso gibt es jetzt diese Neuverfilmung? Es gibt ja auch wirklich arsch viele Frankenstein-Verfilmungen. Nächstes Jahr kommt erst wieder eine neue Frankenstein-Verfilmung raus. Und ich finde, da fehlt mir irgendwie so eine Prägnanz, die dem Film mangelt, in meiner Meinung nach. Und das war für mich das größte Manko. Ich merke auch, dass der Film allgemein ganz gut wegkommt. Also viele mögen den Film auch. Ich finde, dass man auf jeden Fall auch wieder hier die Performances hervorheben kann. Also Jacob Elordi macht seine Sache auch ganz gut. Aber begeistert war ich von all dem nicht.
Nee, also ich glaube, wir stehen halt wirklich so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, alleine auf weitem Flur stehen wir so da mit dieser Meinung. Aber ich würde auch sagen, es hat mich leider so ein bisschen auch genervt. Ich fand ihn so ein bisschen lang und auch so Oscar Isaac fand ich dann auch irgendwie nervig, obwohl er halt sehr viele Nacktszenen hat, hat das doch irgendwie für mich nicht retten können, weil er hat sehr overacted.
Ja, und das ist ja auch passiert schnell, finde ich, bei so historischen Stoffen, wo du ja dann auch so sehr schwurbelst, weil du dann so eine ganz andere Art hast zu reden. Und ich finde, das muss man erstmal schaffen, ne? mit so einem hochkarätigen Cast und dann auch mit so einem tollen Regisseur. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, da fehlte irgendwie so eine Idee und auch den Mut, ein bisschen was wegzucutten.
Oh ja.
Also wirklich mal so 30 Minuten aus diesem Film rauszucutten. Aber das ist nur unsere Meinung. Wer weiß, wie ihr den findet. Der kommt am 7.11. auf Netflix. Also fahrt euch hier doch mal rein.
Einfach mal vormerken, Leute.
Merkt euch das vor. Noch früher erscheint Bogonia von Yorgos Lanthimos. Das ist auch so ein Film, den haben wir auch ein bisschen vergessen. Ne? Das ist auch jetzt schon 3-4 Tage her, dass wir den geguckt haben. Und ich finde das krass, wie vergessenswert dieser Film einfach ist. Obwohl auch hier wieder Emma Stone mitspielt. Das ist ja wieder so eine Synergie aus den beiden, jetzt schon seit vielen Filmen. Also die haben ja schon in Kinds of Kindness und in Poor Things zusammengearbeitet. Und da hätte auch was Gutes draus werden können.
Mhm.
Jesse Plemons ist übrigens auch noch mit von der Partie. Und ich war auch sehr gespannt wieder hier auf, was aus Bogonia wird, was es für ein Film wird. In den Trailern hat man ja gesehen, es geht irgendwie um Aliens und um Verschwörungsmythen vielleicht. Ich will auch hier gar nicht so viel spoilern vom Inhalt. Also man kann einfach sagen, Emma Stone spielt eine erfolgreiche Karrierefrau, die gekidnappt wird. Und dann geht es um Wahrheit und um Anschuldigungen und um die Anschuldigung an sie, dass sie ein Alien ist. Und ja, wie der Film das Thema behandelt, fand ich persönlich ein bisschen langweilig, weil ich hier auch sagen muss, dass ich mir gewünscht hätte, dass der Film mehr Tempo hat und dass er auch visuell ansprechender ist und abwechslungsreicher, gerade wenn man weiß, wie Yorgos Lanthimos zum Beispiel auch in Poor Things voll reingehen kann in Skurrile, auch auf so einer ästhetischen Ebene. Und das fehlt hier alles in Bogonia. Und ich finde, für mich persönlich war Bogonia dann so ähnlich wie Kinds of Kindness, dass er mich einfach wenig berührt hat und stellenweise für mich sehr, sehr schwer anzuschauen war. Wie ist es bei dir?
Voll, ich finde es auch so ganz krass. Für mich ist es irgendwie so der normalste Film, so seit seinen Anfang hier mit Dogtooth, irgendwie habe ich das erste Mal das Gefühl so, okay, gut, ich habe hier die Handschrift von Yorgos Lanthimos irgendwie so ein bisschen verloren, kommt irgendwie raus bei. Normalerweise ist es hier so, bei ihm spielen die einzelnen Leute auch immer so sehr hölzern und so roboterhaft, so damit er wirklich so nochmal eine Unmenschlichkeit auch reinkommt. Aber hier irgendwie ist es wirklich alles so viel zu normal. Das Ganze ist auch so ein Remake von diesem Film Save the Green Planet, den ich leider nicht gesehen habe. Deswegen kann ich nicht sagen, ob er das jetzt besser macht oder schlechter als das Original. Ich kann nur auch sagen, ich war wirklich so ein bisschen enttäuscht, weil dieser Film zieht sich ebenfalls und will dann irgendwie so mit ganz großen Überraschungen um die Ecke kommen und schafft es das dann irgendwie nicht so auf einer konstanten Ebene so interessant zu gestalten. Das Ende hat für mich so nochmal einiges rausgeholt, weil es dann doch wieder dann da so ein bisschen in die absurde Richtung geht. Und das fand ich dann irgendwie doch toll. Aber schauspieltechnisch ist es natürlich auch mal wieder erstklassig so. Emma Stone, die kann nichts falsch machen, ne, sind wir mal ehrlich. Aber ich muss sagen, so für einen Yorgos Lanthimos-Film hat mich das jetzt so leider ein bisschen enttäuscht.
Kann ich voll nachvollziehen. Aber ihr könnt auch noch herausfinden, wie ihr Bogonia findet am 30. Oktober.
Richtig, ist auch nicht mehr so lang.
Startet der Film nämlich in den Kinos. Kommen wir mal von den ganzen Enttäuschungen zu unseren Highlights. Es gibt einen Film, Lenny, da war ich auch vorher schon überzeugt, dass er dir bestimmt gefallen wird. Und zwar Sentimental Value.
Du kennst mich so gut.
I know. Ach, so schön. Weil Worst Person in the World ist ja einer deiner Lieblingsfilme.
Das stimmt. Ich habe gedacht, dass du sagst, du liebst Weinen. Dann hätte es auch gestimmt. Nee, aber The Worst Person in the World ist von 2021 von dem skandinavischen, norwegischen Regisseur Joachim Trier. Und erzählt so eine, finde ich, sehr universelle Geschichte darüber, was es heißt, so erwachsen zu werden. Das ist so ein typischer Coming-of-Age-Film. Und der hat mich so sehr bekommen. Und Sentimental Value führt das Ganze so ein bisschen fort und ist mit der gleichen Besetzung wie in The Worst Person in the World. Also wir haben hier auch Renate Reinswe als Hauptrolle, aber dazu kommen noch Stellan Skarsgård und Elle Fanning. Und es geht im Prinzip darum, um so eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung. Es geht um Renate Reinswe und ihre Schwester. Und die beiden haben ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater, weil der irgendwie nie für sie da war. Er ist so ein richtiger Star-Regisseur in Norwegen. Und der war nie für seine Töchter da, steht dann aber jetzt irgendwann mal wieder auf der Matte, weil er möchte seinen neuen Film drehen. Einen neuen Film, wofür er seine Tochter engagieren möchte, damit sie darin mitspielt, denn sie ist auch professionelle Schauspielerin. Aber sie ist so, boah, weiß ich nicht, fühle ich nicht so, in diesem Film mitzuspielen, weil er hat ihr das Drehbuch gewidmet und sie findet das Ganze so ein bisschen skurril, dass er nie für sie da war und dann jetzt soll sie in seinem Film mitspielen und sagt sie nein. Und er möchte den Film aber trotzdem drehen und er holt sich dafür so einen US-Superstar, gespielt von Elle Fanning, und die soll den Film jetzt mitspielen. Und dann geht es ja darum, dass er diesen Film trotzdem verwirklichen möchte, obwohl so seine Tochter nicht dafür ist, und es geht um ganz viel Trauma, Aufarbeitung, und das Haus, in dem sie aufgewachsen sind, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es geht also wirklich um sehr, sehr viele Themen und das hat mich bekommen. Das hat mich voll von vorne bis hinten bekommen. Vor allem so diese Hausthematik ist mir so irgendwie so sehr, sehr nahe gegangen, und ich habe wirklich sehr viel geweint, und hinter uns hat so eine Person gesessen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen gefühlt, einen Film so schlimm weinen gehört. Also ich hoffe, dieser Person geht's gut.
Same. Ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt, ich in All of Us Strangers einfach, weil ich da auch richtig geschluchzt habe und so gefühlt eine Tempopackung aufgebraucht habe. Also konnte ich richtig nachvollziehen. Ich finde auch Sentimental Value, auch wieder hier diese Chemie aus Stellan Skarsgård und auch Renate Reinswe. Ich habe denen wirklich abgekauft, dass die Mutter und Tochter sind und auch diese Komplexität aus so diesem Mann ist irgendwie eine Familie, aber gleichzeitig ist man die ganze Zeit am laufenden Band enttäuscht voneinander und wie dann aber auch der Film so Feingefühl beweist am Ende und dann auch zeigt, wie man miteinander irgendwie leben kann, obwohl so viel Schlimmes passiert ist. Fand ich wirklich beeindruckend und hat mir auch sehr gut gefallen.
Voll, ich finde auch so, vor allem visuell ist es so, ich weiß nicht, das sieht bei ihm einfach immer so toll aus, bei Joachim Trier ich weiß nicht, das ist so, der hat so einen ganz, ganz eigenen Look und auch das Color Grading ist immer so toll und ich liebe das und der hat einfach jetzt so, ich habe bisher nur so insgesamt 3 Filme von ihm geschaut, Oslo, 31. August, The Worst Person in the World und jetzt das Sentimental Value und da zieht sich einmal durch, dieser Mann kann einfach wahnsinnig gut über Depressionen schreiben und ich finde, das hat er auch hier wirklich wieder richtig toll bewiesen. Packt euch für den 4.12. ein paar Taschentücher ein und geht dann in den Film rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es vor allem auch, es zieht sich irgendwie so hier durch, ist auch so ein Film wieder über Filme machen.
Ja, genau. Damit kriegt man Filmfans immer, ist auch so ein Klischee. Ich bin so, sobald ich einmal sehe, wie jemand irgendwie so eine Kamera auf irgendwen hält oder im Kino sitzt, ich bin so, oh mein Gott, das ist so wie wir. Wir lieben auch Filme. Aber es funktioniert einfach
immer. 100%. Aber so, wir sind in London, in der Stadt der Dichter und Denker, vor allem eines.
Ist das nicht Weimar?
Ja, juckt.
Okay, fair.
Aber vor allem eines Dichters und Denkers, nämlich
Paul Meskel.
Paul Meskel.
Paul Meskel mit seinen kleinen Hosen.
Oh, und dem Ohrring.
Dem kleinen, süßen Ohrring.
Oh, das ist so schön.
Die haben gesehen, wie Paul Meskel diesen Ohrring trägt und sie waren so, warte mal, wir kennen noch jemanden, der immer einen Ohrring getragen hat. William Shakespeare. Mhm. Paul Meskel spielt nämlich in Chloe Zhaos neuem Film Hamnet einen William Shakespeare, wie man ihn noch nicht so gesehen hat. Mhm. Es ist nicht Shakespeare in Love, ein Film, der wirklich ganz, ganz diametral gegenübersteht von Hamnet. Hamnet ist eigentlich eine Geschichte über die Familie von William Shakespeare. Und Jessie Buckley spielt unter anderem die Frau von William Shakespeare, macht das unfassbar gut. Deswegen, Spoiler, Hamnet ist mein Top-Film von diesem Festival. Und der kommt am 15. Januar nächstes Jahr in die Kinos. Ist auch noch ein bisschen hin, aber das Warten lohnt sich, Leute. Ich finde, für mich lebt der Film, ich weiß, ich wiederhole mich, aber auch von den Performances. Das ist eigentlich auch eine Tragödie. Also ganz im Sinne von Shakespeare geht es einfach um einen Tod, der passiert in einer Familie, der Tod eines Kindes. Und was das macht mit den Emotionen, mit einer Ehe, auch mit Gefühlen und auch mit so eigenen so Aspirationen von dann William Shakespeare, der unbedingt dann zum Beispiel auch in London leben will und so seinen Künstlerberuf ausüben will und was das dann mit seiner Familie macht. Und ich finde, die Perspektive ist die große Stärke von diesem Film, weil man sich einfach vorher vielleicht nicht gedacht hat, das brauchen wir jetzt gerade oder das ist so eine neue Perspektive, die noch was dazu addiert, aber das ist so unglaublich sehr der Fall gewesen, finde ich, bei Hamnet, dass es so sich langsam so ranschleicht an dich und dann ist man auch emotional total involviert, zumindest war das bei mir so. Und das liegt auch daran, dass Paul Meskel und Jessie Buckley diese Figuren so extrem gut verkörpern. Und dieser Film hat auch krasse Kinderdarsteller, wie ich sie selten gesehen habe. Und das soll schon was heißen, weil wenn man viele Horrorfilme zum Beispiel guckt, gibt es auch immer viele gute Kinderdarsteller, die dann irgendwie so weirde Dämonen spielen. Das ist ja auch nicht so einfach. Aber in diesem Film hat mich das komplett weggehauen. Und Chloe Zhao hat da echt einen Banger gemacht.
Würde ich auch sagen. Also ich finde, ich kann das nur unterschreiben. Das Doofe war irgendwie nur, ich war so, glaube ich, man guckt ja halt auch so 5 Filme so an einem Tag gefühlt. Und ich weiß nicht, der wievielte das war an dem Tag war. Und ich war so null aufnahmefähig. Und deswegen tut es mir auch so weh. Ich hab nicht geweint. Es hat mich leider nicht so emotional gecatcht.
Vor allem, weil du sonst immer weinst.
Das stimmt. So, und deswegen, ich will ihn unbedingt nochmal gucken. Kann ich den ja im Januar machen. Ich habe nämlich wahnsinnig Bock, den nochmal zu gucken. Ich glaube, das ist auch so ein Film, der beim zweiten Mal irgendwie nochmal mehr auf einen wirkt. Was ich aber vor allem auch in diesem Film toll finde, ist es so, nochmal so die Liebe fürs Theater. Nochmal auch die Liebe wieder für eine Kunst, wie sich das hier wirklich gefühlt in jedem einzelnen Film nochmal so wiederfindet. Fand ich so richtig toll und ja. Vor allem so Jessie Buckley. Also ich glaube, ihr Oscar, der ist safe und der wird gerade just in diesem Moment graviert.
Ey, fingers crossed von mir an sie. Also ich war selten so beeindruckt von einem Schauspiel im Kino.
Voll. Man kann ja auch nochmal sagen, hier bei dem BFI Film Festival, das ist natürlich auch ein Festival der Sternchen und Prominenz. Man hätte diese Stars auch alle am roten Teppich finden können. Da waren wir nur nicht, weil es auf der anderen Seite der Themse ist und wir sind faule Säcke.
Ja, wir waren wirklich so, wir bleiben hier und legen die Füße hoch.
Richtig.
Nee, also ich hätte schon Bock drauf gehabt, aber wir hätten dann nicht direkt am Red Carpet sein können, sondern wir hätten so auf so einer Brücke sein können. Das wäre dann auch weit weg gewesen und ja, ne, vielleicht irgendwann anders.
Ja, also ich meine, Renate Reinze würde ich am liebsten überall eine Göttin nennen und schreiben Queen, you did amazing.
Dann wirst du verhaftet, wenn du so auch schreist, Renate Reinze, du Göttin. ich weiß nicht, ob das du dann so Stalker-Vibes geben würdest.
Ich glaube schon, das wäre ein bisschen weird. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Stars, die so Talks machen. Also es gibt, Chloe Zhao hat auch so selber einen Talk gehalten. Hier John Chu, der Regisseur von Wicked, hat hier auch so einen Talk gehalten. Und es gibt auch so eine Wicked-Ausstellung.
Oh mein Gott, ja, Leute, wir waren auf so einer Wicked-Ausstellung. Und alle, die damals den Trend von der Wonka-Ausstellung mitbekommen haben, die wissen Bescheid, weil das war ähnlicher Vibe. Also es gab wirklich einfach nur so 5 so Vitrinen, wo so Props drin waren von den Filmen. Es war
die echten,
ja, die echten und dann natürlich so schlecht ausgedruckte Tafeln, wo dann irgendwas vom Set so erzählt wurde.
Die Auflösung war auch einfach nicht gut.
Du. Nee, und also wie krass das angepriesen wurde und im Endeffekt waren das da so 5 Pappaufsteller.
Genau, also du gehst gefühlt 3 Meter und dann bist du durch. So, also es ist wirklich traurig. Aber ja. den Talk hätte ich gerne gesehen. Ist auch ganz, ganz schlimm. Wir mussten gucken, an welchen Tagen reisen wir hier an, weil wir haben natürlich auch noch ein Leben nebenbei, wir studieren noch so nebenbei und wir mussten dann gucken, weil jetzt auch gerade das Semester anfängt, das nicht so kollidiert und so. Und deshalb haben wir jetzt so die Tage abgepasst, wo, Richard Linklater kommt noch hier hin und das habe ich so irgendwie dann so erst im Nachhinein erfahren, mein Lieblingsregisseur und der hat dann so 2 Tage, nachdem wir abreisen, hier so einen Talk und ist okay, ich verkrafte es einfach.
Aber es war auch kriminell, wie schnell diese Tickets auch alle weg waren, also wir sind da auch nicht die Besten drin, glaube ich, in dem Buchen von um 8 Uhr morgens müssen wir uns jedes Mal so einloggen und innerhalb von so 5 Sekunden gefühlt sind fast alle Tickets weg und die ganzen Talks waren natürlich auch sehr schnell einfach ausverkauft. Voll.
Was ich aber auf jeden Fall so sagen kann, was ich glaube ich so mitnehme, ist, dass das so ein deutlich größeres Publikumfestival ist. Also ich meine, die Berlinale wird ja auch so von den 3 Großen als das große Publikumsfestival genannt, wo man ja auch wirklich so als Nicht-Presse hingehen kann. Und das finde ich wirkt hier aber nochmal krasser. Also ich habe so ein Gefühl, hier ist so wirklich sehr viel für die Allgemeinheit gemacht und das finde ich so sehr, sehr toll. Auch, dass diese ganzen Talks halt so im Vorhinein auch angeboten werden und wirklich für ganz, ganz viele. Also das heißt, wenn ihr irgendwann mal einfach so in London seid im Herbst und so und wisst, das BFI ist hier, dann lohnt es sich auf jeden Fall hier mal so vorbeizuschauen. Vor allem kann man hier easy auch mal irgendwie sich dann im Vorhinein so ein Ticket irgendwie schnabulieren.
Mhm.
Also das finde ich irgendwie cool.
Finde ich auch. Das ist halt einfach offen für jeden und jeder, der Bock hat, Filme zu schauen und auch irgendwie mal Leute zu treffen. Und die ganze Stadt lebt auch, glaube ich, von diesem Festival gerade. Also ich habe das Gefühl, um diese Venues, da so tummeln sich immer ganz viele und die Kinos können sich auch sehen lassen. Also sie sind teilweise schon sehr cool und auch so, weißt du, so altehrwürdig. Also gefühlt ist ja auch in anderen Ländern sind so die Gebäude so viel geiler als so in Deutschland. Mhm. Also weil bei uns würde so aus jedem Gebäude, wo dieses Kino ist, zum Beispiel jetzt diese, wo die Pressescreenings stattfinden, da wird Deutschland so 50.000 Plakate von drucken und das so ausschlachten und dann so nennen, das ist hier unser großes Bürgermeisterhaus. Und in London gibt es da einfach 20 von.
Das stimmt.
Ja.
Deutschland
wurde halt viel zerstört im Zweiten Weltkrieg. Wir wissen alle Bescheid. Wollen wir mal über den Film reden, By the way, stimmt, wir wollten auch noch anteasern, dass wir auch ins Stranger Things Musical gehen heute Abend. Das ist auch richtig cool, dass wir das noch mitnehmen können. Da geht es auch so ein bisschen um die Vorgeschichte. Mhm. Und wir werden das mitnehmen, weil Stranger Things kommt ja jetzt bald raus. Und wir werden da hier auf dem Kanal auch ganz viel zu machen. Und auch Videos sind geplant. Und ich finde, das ist gute Recherche,
100%,
sich das mal reinzufahren und zu gucken, ob sich die Stranger Things Magie auch ins Theater überträgt.
Voll. Ich hoffe, dass der Schauspieler von Wegner genauso hot ist wie in der
Serie. Wenn es nicht Jamie Campbell Bauer ist, dann wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Ja, aber wir machen zum Beispiel nämlich auch ein Video über die erweiterte Lore von Stranger Things. Also alles, was man jenseits der Serie weiß, also aus Spielen, aus Büchern und eben aus dem Theaterstück. Mhm. Auf Netflix gibt es auf jeden Fall so eine Doku über das Theaterstück, die habe ich mir noch nicht angeschaut. Werde ich aber wahrscheinlich, nachdem wir das Theaterstück besucht haben, werde ich mir das mal reinziehen. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch voll gespannt und ich habe auch so richtig Bock irgendwie jetzt drauf, weil man war jetzt auch so viel im Kino und jetzt auch nochmal die andere Kunstform mitzunehmen. Shakespeare Live. Hoffentlich mit Ohrring.
Noch ein Film, der am 27.11. rauskommt, ist der Film Roofman, Hochstapler, mit Channing Tatum in der Hauptrolle und der spielt da drin mal kein Stripper, sondern ein, ja.
Dachdecker.
Dachdecker. Der kann bei mir mal schön was verlegen.
Ja, du, ich glaube auch.
Nee, es geht um diesen berühmten Roofman, den man, glaube ich, auch nur in den USA kennt, der Anfang der 2000er in ganz, ganz viele McDonald's-Filialen eingebrochen ist, indem er aufs Dach gegangen ist und da so ein Loch reingehauen hat. Und ich habe so ein Gefühl, das ist auch ein Film, der nur in den USA funktioniert, weil die einfach so dünne Decken haben. Das geht in Deutschland einfach nicht.
Ja, so Dads gucken den Film und sind so, schlecht versiegelt. Meine Güte, keine Isolierung. Ja, das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Also der macht da einfach mit so einem kleinen Hämmerchen,
richtig,
hämmert er so ein paar Wände ein.
Mensch, das ist nicht TÜV geprüft.
Das ist gar nicht TÜV geprüft. Mit dem deutschen Auge ist dieser Film fast nicht anschaubar. Aber dann sieht man wieder Channing Tatum und dann geht es einem gut.
Dann geht es wieder gut. Also es ist so ein Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert und ist dann halt irgendwann aufgeflogen, dass dieser Roofman halt in jede McDonald's-Filiale eingebrochen ist. Und dann ist er wieder geflohen und dann hat er sich für mehrere Monate in einem Toys R Us versteckt. Hat dann da irgendwie so hinter den Fahrrädern, hatte sich so ein kleines Kabuff gebaut und hat dann da einfach immer so heimlich tagsüber gechillt. Und ist dann
das Wort Kabuff.
Ja, übrigens. Ich auch. Das ist der erste Podcast, in dem wir nicht Spielunke sagen oder Kaschemme oder sonst irgendwas, sondern Kabuff.
Wir sagen immer Kaschemme, ja.
Er lebt halt einfach so einen Toys R Us. Und das ist so ein Kindheitstraum einfach. Und ich glaube, das ist auch so das Tollste an diesem Film, wie man so sieht, wie er so durch diesen Toys R Us so nachts läuft und sich dann irgendwie so Sachen schnappt, sich so ein Spider-Man-Shirt umwirft und in einer Spider-Man-Bettdecke dann da chillt in seiner Ecke.
Das ist wie diese Kika-Sendung von damals, wo man so eine Zeit, oder war das eine Kika-Sendung, keine Ahnung, wo so eine Zeit abgelaufen ist und du dann so ganz viel deinen Einkaufswagen mit so Stuff voll machen konntest. Und das war immer mein Traum und er lebt den einfach, aber er kann es nicht so wertschätzen, weil er erwachsen ist.
Ich finde es so krass, dass du gerade das dem Kika zuschreibst. Das ist doch der unkommerziellste ÖR. So. Das ist hier beim Togo gewesen. Das war der Super Toy Club. Stimmt,
ja, das macht auch total Sinn. Aber ja, ich glaube halt, ne, das war der Appeal von diesem Film. Ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, also ich wünschte, ich wäre nicht ein Krimineller, so der gerade vor der Polizei wegrennt. Man könnte meinen, dass das bei uns hier folgt, wenn man sieht, wie hier wir wohnen. Aber außerhalb davon lebt ja eigentlich ein geiles Leben da im Toys R Us.
Das stimmt. Und ich habe wirklich mir die ganze Zeit gedacht, boah, das ist so, der lebt wirklich meinen Kindheitstraum. Und ich finde es auch so schön, wie viele Anspielungen so an das Jahr 2004 es so gab. Also ich habe mir wirklich gedacht, oh mein Gott, ich habe so einen richtigen Nostalgie-Boost bekommen. Auch wirklich, wenn man dann so bei Macis dann einfach so die alten Poster so sieht, das Design von McFlurry von früher und so. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie so sehr viel gegeben. Aber ansonsten wagt dieser Film dann noch so eine Romanze, denn er verliebt sich in eine Toys R Us-Mitarbeiterin da, die gespielt wird von Kirsten Dunst. Und dann beginnen die so eine Affäre, also er schleicht sich dann immer wieder aus dem Toys R Us raus und gibt sich dann als eine andere Person aus. Und es ist so ein sehr lustiger Film, der doch auch so eine sehr viel Ernsthaftigkeit hat. Und es ist halt immer so bei Filmen, die so auf wahren Begebenheiten basieren, ist das Ganze so moralisch? Irgendwie wollen sie ihn dann so ein besseres Licht darstellen? Das kann man sich dann am Ende des Tages fragen. Aber ich finde trotzdem, der macht sehr viel Spaß. Ist vor allem wegen diesem Nostalgiefaktor so sehr schön zu sehen. Und Channing Tatum macht das auch echt gut. Peter Dinklage spielt den Filialleiter Leiter von diesem Toys R Us, der macht das auch echt gut. Und generell der gesamte Cast ist toll. Und es ist von dem Regisseur hier von The Place Beyond the Pines und auch hier so Blue Valentine, also so sehr niederschmetternde Filme. Und dann kommt sowas hier und ich fand's interessant, auf jeden Fall.
Ja, ich fand ihn auch ganz okay. Ich finde, der hätte mehr reingehen können in diese Humorebene oder sich mehr emanzipieren können von der echten Story. Ich finde auch das immer langweilig, wenn es auf wahren Begebenheiten beruht und man immer merkt, dass da dann so versucht wurde, sich sehr nah so vielleicht an der Realität zu halten und dadurch versaut man sich das immer, finde ich, extrem spannend vielleicht zu sein oder auch irgendeinen Punkt zu machen. Und ich finde, man hätte dann aus seiner Geschichte sich so loslösen können vielleicht von diesen realen Ansprüchen und dann wirklich so eine Robin Hood-Geschichte oder sowas erzählen können. Das hätte ich cooler gefunden, weil das ist ja schon krass, dass er einfach nur so McDonald's-Filialen einfach überfallen hat und so sehr nett war. Also das ist immer so dieses Ding, was man im Nachhinein über ihn erzählt hat. Im Abspann wurden nämlich auch so Interviews eingeblendet von Personen, die ihn gekannt haben oder ihn mal getroffen haben. Und alle, was alle durch die Bank weg gesagt haben, ist, ja, er war einfach scheiße nett. Also er hat wirklich die Leute, die er überfallen hat, hat so Jacken denen gegeben, damit die sich in dem Kühlraum da nicht so, ja, ihnen kalt ist.
Keine Erkältung
einfangen. Genau, keine Erkältung einfangen. Und ich meine, das ist ja was, da hätte man mehr draus machen können, finde ich. Trotzdem funktioniert der Film ganz gut.
Finde ich auch. Und ich finde wirklich, also ich glaube, für mich ist es halt wirklich so dieser Nostalgiefaktor. Ich fand das sehr toll. Es wird dann halt auch so über Videospiele von damals geredet. Es wird so gesagt, dass Zelda Four Swords Adventure für den GameCube der heiße Scheiß war, aber das stimmt nicht. Es war gar nicht so dolle. das würde ich diesem Film noch so ankreiden. Aber ansonsten, könnt ihr am 27.11. diesen Film euch mal gönnen. Und kommen wir dann ansonsten nochmal zu einem Film, den wir hier geschaut haben, der diese Woche auch ins Kino kommt.
Starts der Woche.
Wie fühlst du dich nach der Jagd?
Wie ich mich nach der Jagd fühle? Gebeutelt. Also wahnsinnig gebeutelt. After the Hunt startet diese Woche in Kinos und es ist der neue Film von Luca Guadagnino und das ist ein Name, da schlagern wir direkt mit den Ohren.
Ja, der hat ja eigentlich viele Filme gemacht, die heute schon als moderne Klassiker gelten. Allen voran Call Me By Your Name und auch Challengers, ein Film, mit dem ich ultimativ viel Spaß hatte. Die ging es ja ähnlich. Das ist ja so ein Regisseur, der ist sehr populär und man wartet dann immer, was wird sein nächstes Projekt? Luca Guadagnino hat so 10 neue Projekte und eins davon ist eben After the Hunt gewesen. Der Cast ist auch ziemlich hochkarätig mal wieder, also unter anderem Julia Roberts, Ayo Edebiri, die man aus The Bear kennt, die ich mir auch immer gerne anschaue und auch Andrew Garfield. Und Julia Roberts spielt hier eine erfolgreiche Philosophieprofessorin an der Yale-Universität in den USA. Und Ayo Edebiri ist so ihre studentische Hilfskraft und Andrew Garfield spielt auch einen Philosophieprofessor, der so einen Hang dazu hat, Grenzen zu überschreiten. Und es geht eben um einen Vorfall von sexuellem Missbrauch oder den Vorwurf von sexuellem Missbrauch. Und es geht unter anderem darum, wie Julia Roberts dann damit umgeht. Und der Film spielt 2019, glaube ich, oder 2017 und es ist augenscheinlich irgend so eine Art Kommentar auf die Hashtag MeToo-Debatte und was das mit Hollywood gemacht hat. Ich hatte so meine Probleme mit dem Film, vor allem voran, weil der Film auch sehr prätentiös ist. Und das liegt daran, dass die beteiligten Personen einfach Philosophie studieren. Also gefühlt in jedem dritten Satz wird einmal so Heidegger oder so Foucault oder Freud erwähnt. Und es war jetzt nicht so, dass das alles leere Phrasen waren, also mit meinem sehr beschränkten philosophischen Wissen, aber so ein Seminar über das Panoptikon von Foucault, beziehungsweise das ist ja eigentlich von mir ein anderes, ich glaube von Bentham oder so, hatte ich mal. Deswegen, ich glaube, die haben schon keinen Bullshit geredet, aber es war ein bisschen viel. Und der Film, ähnlich wie Frankenstein, ist so, der holt so sehr viel aus. Und ich fand persönlich, dass so die Botschaft sehr schwammig war und er teilweise auch so sehr gehässig gegenüber Gen Z war. Mhm. Wenn ich das mal so in den Raum rein sagen darf. Wie ging es dir?
Also man muss ja auch generell mal so sagen, thematisch ist das Ganze nicht so spaßig wie Challengers. und ich finde, es ist eine sehr ernsthafte Thematik und er tänzelt so ein bisschen dabei herum. Also er versucht, Luca Guadagnino hat irgendwie so gesagt, er wollte mit dem Film so aussagen, ja, also dass jede Generation bei diesem Thema irgendwie im Unrecht ist und keiner so richtig die Wahrheit kennt. Und ich finde, wie du schon so gesagt hast, das hat ihm nicht so ganz geglückt, weil ich finde, das ist so ein richtig krasser Gen-Z-Hate manchmal. Mhm. Und ja, ich weiß es nicht. Ich bin halt auch so mit einigen Entscheidungen nicht zufrieden und auch wirklich so ein bisschen schockiert gewesen. Es wäre alles so ein Spoiler, deswegen möchte ich das Ganze nicht so verraten, aber ich finde, da wurden so ein paar Takes gemacht, wo ich dann doch irgendwie gedacht habe, musste das jetzt sein?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich war auch stellenweise schockiert, ist ein gutes Wort, weil ich hätte das auch nicht erwartet von Luca Guadagnino. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob dieser Film jetzt gemacht werden muss oder was er überhaupt auch sagen will. Weil ich finde auch, er will so anecken, habe ich das Gefühl, so auf allen Seiten, aber traut sich dann nicht wirklich zu sagen, was er kommentieren will. Und gleichzeitig ist er dann so sehr selbstbeweihräuchernd. Und es gibt so ein, zwei so ein bisschen Slogans oder so krasse Sätze, die dann auch in den Trailer geschnitten werden. Und das fand ich dann im Nachhinein so ein bisschen peinlich, weil ich gemerkt habe, da wollte man so edgy sein, aber dann hat man im Film nicht nochmal diese Ideen aufgegriffen. Und ja, ich finde, das ist tatsächlich der schlechteste Luca Guadagnino-Film, den ich bisher so gesehen habe.
Same. Und ich glaube, es ist auch echt der schlechteste Film, den ich hier auf diesem Festival geguckt habe.
Geht mir
und,
auch so.
Ich finde auch, was mich auch gestört hat, ist so, natürlich kann das auch eine Entscheidung sein, aber mir hat es auch echt nicht geholfen, dass wirklich keine einzige Figur sympathisch war. Also wirklich, du hast dich so durch diesen Film gequält und selbst so Ayo Edebiri, die eigentlich in der Opferrolle so, mit der man sympathisieren sollte, da hat es einfach nicht, es hat nirgendwo Klick gemacht und das hat mich auch echt genervt und da muss man aber sagen, okay, gut, Chapeau an Andrew Garfield, weil der schafft es wirklich so ein absolutes Arschloch so perfekt zu spielen. Ich war wirklich angewidert von diesem Typen, der normalerweise sehr viel mit mir macht. Aber so,
eher positiv.
Richtig, eher positiv. Ja. Und wenn er da so seine Chicken Wings isst, boah, da shivers.
Aber was ist es auch, dass wenn Leute sowas Ekliges essen, dass das was in einem auslöst? Also egal, ob das so Denethor in Herr der Ringe ist oder irgendwie dieser hier Manager Harvey aus The Substance. Es gibt immer, das ist so dieses, wie so ein Hund treten einfach im Drehbuch schreiben. Das
stimmt, aber ich finde aber auch so generell, also so, ich so bei solchem Essen denke ich mir auch immer so, boah, stell mir vor, du würdest wirklich so mit Andrew Garfield dann so in diesem Moment so dein First Date haben so und dein Date isst einfach so gegenüber von dir, so lutscht dann an diesen Chicken Wings. Ich glaube, nichts würde mir so einen krasseren Ick geben als das. Also ich finde so...
Einfach aufstehen und gehen.
Genau, aufstehen und gehen. So, das mache ich auch jetzt. Tschüss. Ich wollte es einmal machen, so. Das war kein guter Gag. Ich bin gerade für alle, die nur zuhören, ich bin wirklich aufgestanden.
Nee, kann ich voll verstehen. Also bei Off the Hunt kann man auch nicht mehr so viel sagen dazu. Mhm. Ich würde noch hinzufügen, auch auf einer so formal-ästhetischen Ebene, um jetzt hier auch mal prätentiöse Worte in den Mund zu nehmen, fand ich auch, dass der Film so einen nervigen Score hatte. Oh mein Gott, die ganze Zeit kam so, also auf der Tonebene, so ein Ticken, so ein Uhrticken. Und ist manchmal, das macht Luca Guadagnino ja gerne, das hat er bei Challengers auch gemacht, dass er dann so Stilelemente extrem oft wiederholt. Bei Challengers hat das gut funktioniert, hier einfach gar nicht. Man war wirklich konstant abgefuckt, also zumindest ging es mir so. Und es wirkte auch alles nicht so konzepthaltig, sondern einfach nur als so ein Style-Effekt, voll, der nicht so stimmig gewirkt hat.
100%. Also genau das, was er eigentlich so thematisch machen möchte, so anzuecken, macht er auch mit seinen stilistischen Elementen so. Dieses, natürlich ist es so ein Stilmittel, dass man so Dissonanzen einbauen möchte und so. Aber es fuckt auch ab. Also wirklich, ich habe mir auch die ganze Zeit so gedacht, oh mein Gott. Und dann, wenn man mal so auf die Uhr guckt, dann sieht man, oh mein Gott, wir haben noch so 2 Stunden vor uns gefühlt. Ja. Und es ist wirklich schlimm. Also er ist so sehr dröge und er macht wirklich in jeder einzelnen Sekunde immer weniger Spaß. Und ich muss wirklich sagen, er hat mich genervt.
Dito, und wir sind damit ja auch nicht alleine, der kommt echt nicht so gut an. Vielleicht kommt er bei euch aber besser an, wenn er diese Woche im Kino startet. Vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, Julia Roberts zu bewundern.
Das geht immer.
Oder Ayo Edebiri.
Ja, wir werden dann an der Stelle raus, dann klappern wir die anderen Kinostarts wieder aus dem Studio ab. Ich hatte sehr viel Spaß.
Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß. Es ist wirklich ein sehr unorthodoxes Setup. Absolut. Aber
ich kann mich nicht hier so richtig aufrichten, weil ich dann mit meinem Kopf...
Ich hoffe, dass niemand kommentiert, was ich für eine scheiß Posture habe. ich sitze immer so, Leute. Und ja, ich fühle mich manchmal wie, als wäre ich 45.
Das stimmt. Ja, also ich fand's toll. Also es ist halt wirklich so eine sehr ungewohnte Zeit, aber ich hoffe, es hat halbwegs gut funktioniert und dass ihr euch nicht gestört gefühlt habt durch irgendwelche technischen Schwierigkeiten oder das Klima draußen.
Sorry nochmal, einmal kam so ein Krankenwagen, ja. Aber ja, er holt uns noch nicht ab. Für uns geht's jetzt morgen wieder zurück und ich fand's sehr schön und bis schön. Zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wir beamen uns jetzt zurück ins Studio für die anderen Kinostarts.
Ha, Mensch, ja, also, ne, After the Hunt, richtig guter ja. Oder richtig schlechter Film, ich weiß
ja, es nach der Jagd, ne, genau. Fühlst du dich?
Ja, ja gut.
Das bam, 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 ja, mal gucken, wie es war.
Das ist so interessant, einfach so einen Podcast so zeitlich versetzt aufzunehmen, das ist immer lustig.
Ja, total, ich gucke mir das dann im Nachhinein gar nicht so oft an, aber ich frage mich immer, ob das Leute stört, das ist so ein Kater, cut es, schreibt es bitte nicht in die Kommentare, wenn es euch stört. Bitte
sondern wenn es euch richtig gut gefällt.
Ja, genau, dann kommentiert. Du hast aber noch was gesehen, was diese Woche startet.
Genau, ich habe den Film gesehen, Good Fortune, auf den ich richtig Bock hatte. Das ist eine Komödie von Aziz Ansari, Schauspieler und Comedian, kennt man. Und der hat jetzt so sein krasses Regie-Spielfilm-Debüt mit Good Fortune. Und
worum geht's?
Das ist so eine sehr interessante Geschichte. Es geht um den Schutzengel Gabriel, der gespielt wird von Keanu Reeves. Und
die perfekte Besetzung.
Die perfekte Besetzung. Ne? Aber ich find, Keanu Reeves hat schon so ein bisschen was Engelartiges.
Definitiv. Seine Stimme alleine.
Das stimmt.
Meine Güte, da würde ich auch den christlichen Heiler aufsuchen, wenn er mir erscheinen würde. Sagt man das überhaupt so? Ich weiß es nicht.
Für mich
bin ich bibelfest.
Ich finde, es klang authentisch.
Danke.
Ich habe es ja abgekauft.
Und wie ist das in dem Film jetzt?
In dem Film ist es so, dass er zuständig ist für einen jungen Herrn. Und dieser junge Herr, ich habe den Namen von dieser Figur vergessen, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe gerade nachgeschaut, dieser feine Herr heißt Arch und Arch führt nicht das beste Leben. Er hat studiert und alles Mögliche, aber er findet keine Arbeit, er muss sich von Job zu Job hangeln, hat diese App, die es in den USA gibt, wo man irgendwie sich einkloggt und für Leute irgendwie so in der Schlange steht und so, alles Mögliche. Also wirklich, er macht einen richtigen Scheißjob.
So Zeitarbeit.
Genau, also er führt wirklich ein richtig beschissenes Leben. Kommt so gerade über die Runden, lebt in seinem Auto und ja, Gabriel ist so sein Schutzengel und Gabriel ist aber auch nur dafür zuständig, Leute beim Autofahren vom Texting and Driving zu beschützen und Gabriel fühlt sich auch zu höherem berufen und der möchte unbedingt Arch ein besseres Leben geben. Er möchte ihm zeigen, dass es sich lohnt, weiterzuleben und wirklich, er möchte ihm eine gute Perspektive geben und ihm zeigen, so, dass sein Leben eigentlich lebenswert ist. Und dafür tauscht er das Leben von Arch mit dem Leben von Jeff. Jeff ist nämlich so ein richtig reicher Unternehmer, der so ein richtiger CEO von so ganz, ganz vielen Startups ist. Und
heißt der Bezos mit Nachnamen?
Das ergibt Sinn. Das würde Sinn ergeben. Und ja, Jeff führt eigentlich so das perfekte Leben, aber Gabriel denkt sich, boah, ich will Art zeigen, dass wenn er hier das Leben von Jeff führt, das ist auch kacke. Es ist nicht alles so reich zu sein. Und dann tauscht er die beiden Leben und Jeff kriegt dann das Leben von Arch. Und ja, Arch findet es aber ganz geil, reich zu sein.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch immer das eine, was man sagt, Geld macht auch nicht glücklich. Und dann hat man Geld und denkt sich so, boah, ist ja ganz geil eigentlich.
Das stimmt, so.
Aber nein, offensichtlich ist das auch nicht alles. Aber ja, finde ich lustig, dass der Film das dann auch so annimmt.
Voll. Also es ist halt so ein Perspektivwechsel, der halt wirklich so, Jeff merkt dann so, oh mein Gott, es ist richtig scheiße, arm zu sein. Mhm. Und das ist so, eigentlich ist es so, wirklich ein schöner Spiegel der Gesellschaft und auch wirklich so diese Arm-Reich-Schere und wirklich kulturelle Unterschiede, was das angeht, wirklich eigentlich perfekt herausgearbeitet. Es ist sehr plakativ. Es ist, wie du gerade schon so merkst, es ist halt wirklich so diese einmal nur umgedreht und schon irgendwie kriegt man das so erklärt. Okay. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, so gerade auch in der aktuellen amerikanischen Gesellschaft, finde ich das eigentlich so einen sehr schönen Film, so in der Hinsicht, weil er dann doch irgendwie das Ganze so mal zeigt, ist wirklich sehr, sehr simpel, sehr plakativ, was das angeht. Aber ja.
Ich finde, das Konzept klingt richtig cool. Ich bin jetzt sehr hooked auf den Film und würde mir den gerne anschauen. Mhm. Also alle Angaben sind ohne Gewähr, ich habe den Film noch nicht gesehen, finde ich, auf dem ersten Anhieb, so kommt es drauf an, wie der Film das dann am Ende abwickelt, wie er das dann behandelt, die Thematik und was dann das Ende des Films ist, weil ich finde das sehr schwierig, weil was ist dann die Veränderung, die dann auf diesen Wandel folgt?
Das will ich nicht spoilern. Ich glaube, das wäre auch so ein Teil meiner Kritik jetzt noch. Und eine große Kritik ist bei mir, das wird so als krasse Komödie vermarktet. Also das heißt wirklich auch, wenn man den Trailer gesehen hat, denkt man, oh mein Gott, man wird da Schenkel klopfend und schreiend.
Armut.
Genau, so wird man im Kino sitzen. Ist es aber nicht. Also ich finde wirklich, ich habe so dreimal schmunzeln müssen. Das fand ich dann doch irgendwie so ein bisschen schade. Vor allem bei Aziz Ansari, wo man dann denkt, okay gut, da ist so Comedy-Potenzial vorhanden. Auch vor allem im Cast, Seth Rogen spielt diesen Jeff. Kiki Palmer ist mit von der Partie. Sandra Oh auch. Ja, same. Und Keanu Reeves halt auch als Gabriel. Also ich glaube, hier steckt so viel Comedy-Potenzial drin und das wird dann irgendwie so auf der Strecke geblieben. Es ist halt wirklich so, es ist halt wirklich leider nicht lustig. Und ich muss auch wirklich sagen, es fällt jedes Mal mir immer auf, Keanu Reeves kann einfach nicht schauspielern. Wirklich. Oha. Es ist so.
Ja, okay. Er hat so eine, das gebe ich dir, er hat so eine sehr so einfache Art, Emotionen dann zu transportieren. Er ist so manchmal nicht so ausdrucksstark im Gesicht.
Das stimmt.
Aber ich finde, er kann gewisse Rollen, John Wick, einfach extrem gut spielen, weil die dann etwas emotionsloser sind. Aber
auf jeden Fall. Und hier passt es eigentlich auch sehr gut, weil Gabriel bekommt, weil er das nicht hätte tun dürfen, Jeff und Arts Leben so zu tauschen, bekommt er seine Lizenz als Schutzengel auch verloren und er wird dann zu einem Menschen. Und er muss dann praktisch mit Jeff so ein bisschen mitleben und er lernt, was es heißt, so Mensch zu sein und lernt praktisch auch, was es mal bedeutet, einen Burger zu essen, weil er hat noch nie in seinem Leben Burger gegessen. Und dann so diese kindliche Enthusiasmus, den bringt er dann doch eigentlich ganz gut rüber.
Okay, das klingt doch erstmal ganz gut.
Ja, ich will so abschließend sagen, der ist okay. Der ist okay, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist auf jeden Fall sehr gute Intention anscheinend. Bei der Umsetzung kann man dann darüber streiten. Aber das müsste ich spoilern. Aber ja, schaut ihn euch an. So.
Gut.
Das ist ein sehr krasser Hickhack gewesen.
Nein, ich fand, du hast das gut umrissen. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe jetzt von Weitem, wie dieser Film auf einen wirken kann. Und habe ein bisschen Bock bekommen, alleine wegen der Thematik. Selbst wenn man die dann auch verurteilt, wie das so behandelt wurde. Eine Serie, die auch noch diese Woche startet, wo ich die ersten 2 Folgen von gesehen habe, ist Schattenseite. Das ist eine Serie, die am 17. Oktober auch in der ARD-Mediathek vorhanden ist. Und da geht es um Cybermobbing und auch um ein sehr schwerwiegendes Thema, und zwar Suizid. Und es ist auch ein Coming-of-Age-Thriller, könnte man sagen, oder ein Coming-of-Age-Mix. Genau, es geht um Nola, die in eine neue Stadt zieht, aus Berlin, also von der großen Stadt ins kleine Dorf und an einer neuen Schule anfängt. Und da passieren dann nach dem Tod eines Mitschülers sehr kuriose Dinge. Und es ist ein bisschen so ein Mix aus Euphoria und 13 Reasons Why. So viel kann ich sagen zum Plot. Es ist mir am Anfang auch schwer gefallen, die Serie dann nicht direkt so abzutun und so wegzuwischen, weil ich dachte, wow, okay, das ist schon sehr krass an diesen Konzepten orientiert. Auf der anderen Seite kann ja da trotzdem noch was Eigenes mitgemacht werden. Und ich finde auch, dass die Figuren in der Serie, also es gibt dann unterschiedliche Probleme, wie immer, in so Teenie-Konstellationen. Und jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen. Und es gibt dann diese Cybermobbing-Attacke, die dann auf die ganzen Mitschüler überschwappt. Das ist so eine Seite und die heißt eben Schattenseite und die postet dann immer je nach Person Geheimnisse. Und da gibt es dann immer so einen Countdown. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass dieser Countdown erst, also er geht los und das Geheimnis wird gelüftet, sobald eine gewisse Anzahl an Klicks passiert ist. Das heißt, eigentlich hat die Masse so Einfluss darauf, ob dieses Geheimnis gelüftet wird oder nicht. Und natürlich ist es auch Medienkritik, passiert das fast jedes Mal, dass einfach die Leute zu neugierig sind. Und da steckt schon auch ein bisschen was drin. Und ich finde auch, dass die Figuren so sehr authentisch geschrieben sind. Die Hauptfigur Nola ist schon, hat mich so krass an Rue erinnert aus Euphoria.
Okay, ich verstehe.
Es ist so, ich weiß nicht, sie ist schon auch eine andere Figur, aber sie hat eben auch so Drogenprobleme. Es ist aber so ein bisschen so eine deutsche Version von so Euphoria, weil es ist nicht wie bei Rue so Pillen, sondern sie raucht halt Gras und die Mutter macht da so ein großes Ding raus. Also ich finde, ab und an habe ich da so ein bisschen gedacht, einzelne Situationen sind sehr plakativ, gerade in der Beziehung mit den Eltern, da werden so einzelne Szenen, weiß ich nicht, die wirken so ein bisschen unrealistisch und als wollte man so einen direkt um die Ohren hauen, was hier gerade das Problem ist oder was da die dysfunktionale Beziehung ist. Also eine Person hat zum Beispiel auch eine Mutter, die extrem auf so Körperbilder achtet und dann gibt es so eine Szene am Essenstisch und ich finde, das hat sich sehr aufgesetzt für mich angefühlt. Das ist so meine Kritik, aber das Positive ist, dass die Serie toll aussieht. Also hier wurde sich sehr viel Mühe gegeben, was so das Filmen angeht, also die Cinematografie, das hat mich sehr überzeugt. Es ist natürlich so maximale Ästhetik, so ein bisschen wie bei Euphoria. Genau, aber ich bin gespannt weiterhin und würde auch die Serie weitergucken, weil das ist ja genau mein Ding. So Drama.
Ich wollte schon sagen.
So zwischen Teenies und so, das hat mich auch an Pretty Little Liars erinnert, das Konzept. Also, dass man so ein bisschen wissen möchte, dieses Mysterium rund um, ja, diese Entität, die alles zu wissen scheint und man fragt sich am Ende, wer es ist. Und da kommt es auch drauf an, wie die Serie das am Ende lüftet, wer es denn ist, ob das so ausgeklügelt ist oder nicht. Und das, finde ich, da steht und fällt das Konzept auch ein bisschen.
Okay, aber das heißt, die hat einen schon sehr früh am Haken halt wirklich, weil so man unbedingt wissen möchte, okay, was ist, hat es damit jetzt auf sich?
Voll. Und das, dazu muss ich auch noch sagen, das basiert ja alles auf einem Spiegel-Bestseller-Roman von Jonas Ems. Das ist ja auch ein Influencer bzw. YouTuber. Und ich hatte vorher von dem Buch noch nichts gehört, aber ja, ich finde, also anscheinend ist das Buch ja sehr beliebt und ich hoffe, dass das die Serie dann auch gut umsetzt.
Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich bin jetzt auch so ein bisschen hooked. Ich muss sagen, wirklich dieses Mystery-Ding, das hat mich dann doch wieder so ein bisschen an Land gezogen. Aber wie sieht es denn aus? Ich finde, das ist immer so ein Ding, vor allem auch so bei deutschen Produktionen, wie, so Social-Media-Darstellung. Es ist so ein bisschen cringe und irgendwie nicht detailgetreu oder ist es dann doch irgendwie schon so halbwegs authentisch?
Also es geht ja viel um diese Seite und die Animation oder wie das dargestellt ist, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil es wirkt nicht richtig wie eine Website, aber sonst habe ich bisher noch nicht so viele Social-Media-Profile gesehen. Also ich glaube, die Serie bewegt sich schon in einer Sphäre, die nicht realistisch ist, weil da gibt es dann auch in der ersten Folge oder so eine Party von so einem Schulmitglied, was irgendwie auf so einer Rennlaufbahn passiert.
Klasse, ich bin schon auf 5 Partys in meinem Leben gewesen.
Ey, also so niemand, so, der in fucking Gelsenkirchen oder Karlsruhe wohnt, macht da so eine Rollschullaufbahn-Party.
Ja.
Und dann lädt sie auch noch 2 ihrer Lehrer ein.
Nein, das oh mein Gott.
Also vor allem auch die Lehrer, die relevant sind, offensichtlich für die Storyline, weil der eine ist hot und die andere, das will ich jetzt nicht spoilern, aber da ist auf jeden Fall, die hat auch ein Geheimnis. Und das fand ich so ein bisschen konstruiert. Da merkt man, ja, da wollte man so die Lehrer, die wichtig sind, mit in der Szene haben. Aber außerhalb davon finde ich, das ist gelungen.
Okay.
Ich finde im Vergleich mit vor allem mit anderen deutschen Produktionen, wo man oft merkt, dass das aus so einer Außenperspektive geschrieben wurde. Ich finde, gerade Nola hat so voll die spannenden Probleme und auch so die Hauptdarstellerin macht das richtig gut. Und da steckt genug drin, dass ich dranbleiben werde. Also ja. Okay. Aber wer auf jeden Fall dran geblieben ist, ist Marius, weil er hat alle Folgen geguckt und deswegen bin ich voll gespannt, was er jetzt nochmal zu der Serie sagen wird.
Schattenseite ist eine neue Serie, basierend auf einem Buch von Jonas Ems. Es geht um eine Schülerin Nola, die kommt an eine neue Schule, die kommt von Berlin in so ein kleines Kaff und da auf die Schule und da trifft sie dann Corvin. Und Corvin, dem geht es gerade nicht so gut, denn sein bester Freund hat Selbstmord begangen und die ganze Schule ist so ein bisschen in Aufruhr und dann gibt es eine Trauerfeier und auf einmal kriegen alle eine Benachrichtigung aufs Handy. Und es werden Geheimnisse von diversen Schülerinnen und Schülern geleakt, wenn es genug Klicks gibt. Und so breitet sich immer weiter aus die Angst von den Leuten, dass ihre Geheimnisse ans Licht kommen. Gleichzeitig sind da die anderen Leute, die natürlich wissen wollen, was ist das? Und es geht in der ganzen Serie darum, wer steckt eigentlich hinter dieser Schattenseite? Und man will eigentlich auch immer ein bisschen wissen. Und da erwischt man sich dann beim Zuschauen selber. Man will wissen, was hat denn die Person oder die Person jetzt wirklich für Dreck am Stecken? Was hat diese Person gemacht? Und ich kann euch sagen, da sind so einige Sachen dabei, wo man denkt, uiuiuiui. Und das Buch ist von Jonas Ems und ich habe es nicht gelesen. Es ist natürlich Young Adult, also ich bin ein bisschen aus der Zielgruppe raus, aber dennoch fand ich es recht spannend und auch ziemlich gut gemacht. Also sieht gut aus, hat so einen 80s-Vibe, so einen, also vom Soundtrack her, aber spielt in der Jetztzeit, weil natürlich haben alle Smartphones. Und das Ganze ist recht erfrischend, denn es wird von Funk auch quasi veröffentlicht. Und normalerweise kennt man ja Funk vor allem durch Formate wie Cinema Strikes Back oder viele journalistische Formate und sowas. Und hier mal so eine fiktionale Sache zu sehen, ist eigentlich ganz cool. Und ich muss sagen, die 6 Folgen, ja, die haben mich schon gekriegt. Und ich wollte eigentlich auch wissen, wie es ausgeht. Und ich kann es euch nur empfehlen, gibt es ab heute in der Mediathek zu sehen.
Thank you well, Marius.
Thanks. Thanks.
Thanks. Das war holländisch bei mir. Aber ja, es war schön mit dir, Lenny. Mhm, bevor wir gehen.
Auch schön.
Wollte ich das nur mal kurz sagen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ach ja, und folgt uns auf Spotify.
Lasst dem Podcast eine gute Bewertung da auf allen möglichen Plattformen. Plattformen.
Der Plot des Thickens.
Der Thickens aber sowas von. und das wird uns alles helfen. Vielen lieben Dank.
Ja, ciao.
Bye, bye. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt Paul Gerkens. Grafik und Design David van Steppold. Technische Umsetzung Patrick Hochnadel. Setbau und Design Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein, versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte, schaltet bitte rein, wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.
Das war ein Podcast von Funk.